Ja, ein herzliches Grüß Gott. Und ich darf heute mal wieder hier stehen, dass die Tradition das ausmacht. Vorhin der Clip, der eingespielt wurde, Wirtschaft. Gell? Wir sind in der Wirtschaft, wir sind im Kreuz. Und heute wird man fragen, warum ist der Kerle allein? Naja, heute ist Jubelkonfirmation in der Kirche in Bad Rappenau und da ist meine Frau dabei. Und da hat man mich schon gefragt, was, du bist nicht da? Dann habe ich gesagt, ja, ich gehe heute fremd. Und Gott hat mir das irgendwie aufs Herz gelegt, was heute auch dran ist. Und oder meine Predigt fühlt sich da getroffen bei dem Wort bunter Hund. Ich habe nämlich dreifarbig gearbeitet. Das ist also schon mal auf meinem Blatt hier zu sehen. Was heute Morgen deutlich wurde, war ein Wort im Lobpreis: Gnade. Und diese Gnade spielt sich dort vorne ab. Und heute in der Passionszeit ist uns ein Blick gegeben aus dem Alten Testament hin zur Gnade, hin zur Erfüllung. Der heutige Sonntag heißt Judika, schaffe mir Recht, Gott. Das ist ein Psalmwort. Vorhin hat der Friedhelm auch schon gesagt, was die Psalmen uns bieten an dieser Stelle, das ist einfach einmalig. Und mein Predigtthema lautet heute, wo Gnade mächtig wird. Und ganz am Anfang auch schon der Hinweis, Abraham, der schwerste Gang seines Lebens. Wir haben einen Predigttext und ihr werdet euch dann auch wundern, wie ich ihn angehe. Ich gehe ihn etwas anders an, wie man ihn normalerweise angeht. Aber deshalb den Predigttext einmal zuvor. Er steht im ersten Buch Mose in dem Kapitel 22. Wir haben es im Alten Testament oft mit anderen Texten zu tun, wie im Neuen Testament. Im Neuen Testament, wenn sich ein Text erschließt, sind es oft Sinntexte. Ich erinnere da zum Beispiel an den verlorenen Sohn. Wir gehen im Alten Testament die Tattexte an. Also wenn sich Gnade zeigt, da ist schon was geschehen, da hat sich schon einer aufgemacht in diesem Falle und hat das Holz gerichtet für ein Feuer, hat einen Altar gebaut, hat sich schon Schwielen an die Beine gelaufen. Im Neuen Testament erzählt uns Jesus und hier müssen wir von der Tat ausgehen, dass dieses Alte Testament uns erschlossen wird über die Tat des Menschen. Und dann den Hinweis bringt hinein in die Tiefe des Wortes Gottes. Ich lese uns zuerst einmal den Text. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und ging mit beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Sieh, hier ist Feuer und hier ist Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen, und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Wir haben es mit drei Zeitachsen aus dem Alten Testament heraus zu tun, die alle auf das Kreuz zielen, die alle auf Ostern hinweisen. Einmal ist es der Text aus 1. Mose 3. Dort wird uns berichtet, wie das Zertreten des Kopfes und in die Ferse stechen genannt ist. Nach dem Sündenfall sucht Gott einen Ausweg. Schon gleich nach dem Sündenfall sucht er einen Ausweg für den Menschen. Er sucht den Ausweg für dich und für mich. Muss man sich mal vorstellen. An der Stelle haben wir es mit einer rückwärtsgewandten Prophetie zu tun, weil da niemand dabei war. Es ist herübergebrachte Botschaft, die uns zum Heil werden sollte. Also aus der Frühzeit. Die zweite Zeitachse, die habe ich uns gerade gelesen mit Abraham. Und die dritte Zeitachse, die steht in 2. Mose 12, das ist die Einsetzung des Passamahles. Kleiner Exkurs und Werbeblock: Über Ostern werden wir bei der Ausstellung im Fränkischen Hof einen Sedertisch aufbauen und werden deutlich machen, wie dieses Geschehen in unsere Zeit hineinwirkt. Also ganz interessant, herzliche Einladung, nur über Ostern ist der Sedertisch aufgebaut. Diese dritte Zeitachse mit der ersten Zeitachse bildet also den Rahmen für die Zeitachse Abraham. Zwischen Abraham und der Einsetzung des Passamals liegen etwa 800 Jahre. Zwischen Abraham und der rückwärtigen Schau, da hört unser Zählgedanke auf. Da hat uns Gott etwas herübergebracht, der Zeitlose. Zwischen diesen Zeitachsen bewegen wir uns in der Mitte und haben die Geschichte gehört. Es ist ein reiner Tattext. Die machten sich auf. Gott sprach und dann machten sie sich auf. Und alle drei Texte haben eines gemeinsam, sie deuten auf das Kreuz. Es geht also letzten Endes um das Zentrum unseres persönlichen Glaubens. Wir gehen unweigerlich auf Ostern zu, deshalb befassen wir uns heute mit den Zeitstrahlen aus dem Alten Testament, die uns auf das zentrale Geschehen für die Menschheitsgeschichte hinweisen wollen. Anfang der Bibel, der Hinweis, der gefallene Mensch, der sündig gewordene Mensch muss nicht verloren gehen. Der Sieg wird einmal vollbracht, er ist im Moment noch weit weg, aber er wird vollbracht werden. Mit den beiden Sinnbegriffen ist der Tod Jesu bezeugt, gleichzeitig auch der Sieg über den Satan. Kopf zertreten, Ferse stechen. Diese beiden Punkte deuten darauf hin, der Teufel lässt nicht locker. Er wird Jesus in die Ferse stechen. Das heißt, er wird sterben am Kreuz, aber der Sieger wird Jesus bleiben. Und die langen Jahrhunderte nach der zweiten Zeitachse ließ Gott dann die Israeliten als ein Volk heranwachsen. Kurz vor dem Auszug aus Ägypten schuf Gott eine Überlebensformel für das Volk, das Passa. Ein Lamm und dessen Blut rettet Leben. So rettete Gott die israelitische Erstgeburt und setzte ein Zeichen für die Sühnung der Schuld der ganzen Welt, zuerst einmal des ganzen Volkes. Aber nur so lange, bis das letzte Lamm gegen das echte Lamm Jesus ausgewechselt wurde. Die Einsetzung des Passamahls war der Vorläufer des von Jesus eingesetzten Abendmahls. Wie war doch Jesus im Alten Testament schon verankert? Wir müssen nur die Decke heben, dann erkennen wir Jesus vom ersten Blatt der Bibel an, bis zu dem Punkt, als die Frauen das leere Grab am Ostermorgen fanden. Er war derjenige, der das letzte Passa ablöste. Am letzten Abend wurde Passa mit dem Passa abgelöst. Lamm gegen Lamm. 2. Mose 12 gegen Markus 14. Dort wird uns das genannt. Und was wird uns gesagt? Er nahm das Brot, die Matze, Matza, brach es für uns. Er nahm den Kelch, und das war nicht der Kelch, von dem die Jünger schon getrunken hatten, sondern er nahm diesen explizit stehenden Eliabecher, der bezeugt an dieser Stelle, ich bin es, dieser Christus. Er gab sich als Lamm und das Opfer ein für alle Mal. Nun wenden wir uns unserem Predigttext zu. Es hat jetzt etwas gedauert, bis ich da hineingeführt habe an das Zentrum des Textes. Aber das ist wichtig, dass wir erkennen, was hier sich Gott gedacht hat für uns. Nun wenden wir uns also diesem Predigttext zu, der Opferung und der Bewahrung des Isaak. Was Gott Abraham ersparte, das mutete er sich selbst zu. Er ersah sich als Opferlamm seinen eigenen Sohn, Jesus. Gott tauschte ihn nicht aus wie bei Abraham. Isaak wurde ausgetauscht gegen einen Widder. Jesus ist nicht austauschbar. Er ist unersetzbar. Ich wiederhole uns diesen Satz. Der muss ins Herz. Jesus ist nicht austauschbar. Er ist für uns unersetzbar. Und da erwächst dieses Wort Gehorsam. Gehorsam als zentrales Wort. Am Kreuz Jesu war keine einhaltgebietende Hand. Wir haben es vorhin im Text gehört. In letzter Sekunde greift der Engel ein und sagt, halt! Das gab es am Kreuz nicht. Isaak gebunden und wieder losgelassen auf dem Altar. Das schattet den Toten die Auferstehung Jesu voraus. Hier wird der Zeitstrahl der Geschichte deutlich. Der Tod Jesu am Kreuz, das ist meine Erlösung. Im Hebräer 11, in Versen 17 bis 19, wird deutlich, dass Abraham über den Tod hinaus eine Hoffnung hatte. Überwindung des Todes. Was hat Abraham mitgemacht? Vater dieses einzigen Sohnes, der verheißen war. Wir müssen uns das vorstellen. Wir können es uns nicht vorstellen, was der Abraham mitgemacht hat. Aber er lebte in einem Umfeld, in dem die anderen Völker um ihn herum gang und gäbe Kinder diesem unsagbaren toten Göttern geopfert haben. Und hier erwartet der lebendige Gott letzten Gehorsam. Wir lesen, das hat Abraham nur durchgestanden, laut dem Hebräerbrief, durch den Glauben. Und das ist die tiefste Begründung, durch den Glauben. Und wir? Wir gehen auf Ostern zu. Ist alles für uns nur Tradition? Wenn es Tradition ist, dann können wir das im Museum ablesen. Aber es ist Wirklichkeit. Immer und täglich die Wirklichkeit, dass wir aus dieser Erlösung heraus leben. Abraham legte auf seinen Sohn das Holz. In der Kunstgeschichte wurden Bilder gezeichnet, da wurde das Holz auf den Isaak aufgelegt wie ein Kreuz. Und Abraham, was antwortete er seinem Sohn? Es war eine sehr einseitige und knappe Geschichte, was die beiden da geredet haben auf dem Weg. Es kam eine Zuversicht heraus, die schon durchschauen konnte in das Danach. Wenn dieser Gott mir die letzte Hoffnung nimmt, dann wird er an einer neuen Hoffnung für mich arbeiten. Es kam vorher bei dir raus, wie du uns gesagt hast, das schwere Erleben. Unser Text macht es deutlich, hinter der Hoffnung des Menschen gibt es die Hoffnung Gottes. Und von der leben wir, von dieser zentralen Hoffnung. Er sagt seinem Sohn, Gott wird ein Opfertier ersehen. Da hat Abraham und Isaak noch lange nichts gesehen. Und dann kommt etwas Zweites im Text hervor. Isaak war ein durchtrainierter Teenager. Hätte der nicht den Alten mal packen können und das Messer abwenden und sagen, du Vater, so nett. Hier steht etwas vom absoluten Gehorsam. Und dieser absolute Gehorsam, zielt er nicht auch wieder hinein ins Neue Testament auf Jesus zu? Ist es nicht das allertiefste Vertrauen, von dem wir nicht nur lernen können, sondern zu dem hin wir uns öffnen müssen? Isaak ist das Bild des einzig Gekreuzigten. Isaak ist das Bild des einzig Gekreuzigten, Jesus Christus. In Abraham sehen wir den Vater, der seinen Sohn nicht verschonte. Kommen wir zur Mitte des Textes. Es ist eine innere Zerreißprobe dieses Menschen Abraham. Was hat er schon mit Gott erlebt? Wir stehen hier in unserer Geschichte mit dem Abraham zwischen Tat und Bewahrung. Wir stehen zwischen Gehorsam und Erlösung. Wir stehen zwischen Nacht und Tag, zwischen Tod und Leben. Und was erlebt dieser Abraham? Er erlebt durch den absoluten Gehorsam seine innere Befreiung Gott gegenüber. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und jetzt schauen wir einmal ganz tief in die Abraham-Geschichte rein an zwei Stellen. Es wird im Urtext das Wort Lech Ich Ha. Das heißt zu Deutsch, trenne dich von. Nur zweimal benutzt. Bleiben wir zuerst einmal bei uns stehen. Dieses Lech Ich Ha, trenne dich von. Machen wir uns Gedanken. Von was wir trennen in unserem Leben, zurücklassen, neu anfangen. Nur zweimal hat dieses Wort den Abraham erreicht. Einmal, als er zu Hause in Ur in Chaldea saß. Dort hat er das Wort trenne dich das erste Mal gehört. Von deinem Elternhaus zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann ging ein ganzes Leben an ihm vorüber. Er hat an diesem Wort trenne dich sein Leben festgemacht und war diesem Gott gehorsam. Und dann kommt in der Reife seines Lebens, was hat er alles durchgestanden, kommt dann noch einmal dieses Wort, Lech Icha, trenne dich von deinem Sohn. Lass los! Merken wir die Tragik? Spüren wir es? Aber das ist doch die verheißene Zukunft. Warum? Warum? Wir lesen nichts davon im Wort. Aber wir würden so sagen und wir dürfen diese Warum-Frage stellen in unserem Leben. Denn hinter der Warum-Frage weiß schon Gott, wie es weitergeht. Der Gang nach Moria. Übrigens Erklärung zu Moria, Land Moria und Berg Moria. Dort wurde später Jerusalem gebaut. Das sind Zusammenhänge, muss man sich mal vorstellen. Der Gang nach Moria bedeutete für Abraham, löse dich von deiner Zukunft, die ich dir geschenkt habe, dann kann ich mit dir die Zukunft bauen. Löse dich von deiner Zukunft, damit ich mit dir Zukunft bauen kann. Gottes Zukunft ist nicht gebunden an das, was er gab, sondern an das, was er geben wird. Das ist ein starkes Signal aus dem Alten Testament heraus mit Blick auf das Kreuz und die Auferstehung. Gott hat sich mit seinem Sohn nicht an das Ende gebunden, den Tod am Kreuz. Gott hat sich dem Leben verpflichtet, für uns. Deshalb ist Ostern geworden, deshalb ist Jesus auferstanden, deshalb ist das Ziel Gottes das Leben für alle, die es für sich persönlich annehmen. Das bedeutet für uns, wir können getrost alles im Leben loslassen, weil wir dadurch alles nach dem Leben gewinnen. Für Abraham wurde der Gehorsamsschritt des Glaubens zum Lebensschritt für Isaak. Blicken wir nun vom Alten Testament her auf Moria, dann blicken wir vom Neuen Testament her auf Golgatha. Gott ging den Weg mit Abraham und Isaak bis Moria und setzte dort ein Ende mit dem Opfertier. Gott, der Vater, setzte seinen Sohn zum Propheten durch sein Wort. Gott, der Vater, setzte seinen Sohn zum Priester durch sein Leiden. Gott, der Vater, setzte seinen Sohn zum Heiland der Welt durch seine Auferstehung, zum Heiland für dich und mich. Dieses Wort bewahrt euch nicht nur, sondern lebt es. Dieses Wort lebe nicht nur, sondern bezeugt es. Dieses Wort sprudle aus euren Herzen, dass die Welt es erlebe. Amen.